Jemand musste Michael K. verleumdet oder denunziert haben. Denn ohne, dass er sich zunächst irgendeines Vergehens bewusst werden konnte, wurde er eines Morgens im Februar 1941 festgenommen. Die Bäuerin hatte ihn noch nicht zum Frühstück gerufen und überhaupt war es still im alten Heuerhaus. Gerade wollte er nachsehen, was Ursache dieser merkwürdigen Stille auf dem Hof sei. Da hörte er am Geräusch von Stiefeln auf den knarzenden Treppenstufen, wie jemand zu seiner Knechtskammer heraufkam und schließlich an die Kammertür klopfte. Michael hatte sich rasch seine dicke Winterjacke übergeworfen und wollte die Tür öffnen, als diese plötzlich und ruckartig aufsprang und so heftig mit der Klinke an die Zimmerwand stieß, dass etwas Putz von dort auf die Bodendielen rieselte. Michael erschrak über die Heftigkeit dieser Aktion, dass er abrupt stehen blieb und zunächst auf die Krümel auf den Dielen herunterblickte und dann den Kopf hob, um zu schauen, wer da so rabiat und ohne Aufforderung seine Kammer zu betreten gedachte. Zwei schwarz-dunkelgrau uniformierte Herren in dicken Wintermänteln, einer breit und klobig, dahinter der andere dürr in einem viel zu weiten Jacke, standen auf dem obersten Absatz der nach unten zur Tenne führenden Stiege und entboten den Führergruß.
Mitkommen,
brüllte ihn der Klobige an.
Warum? Fragte Michael.
Das weißt du wohl selbst am besten, bellte der Klobige und stieß ihn zur Tür.
Zwar behandelte der Bauer ihn im Großen und Ganzen und im Vergleich zu anderen Zwangsarbeitern gut, weil er zuverlässig war und gut arbeitete. Aber vor allem die alten älteren Männer und die meisten Frauen zeigten ihm immer wieder ihre harte Seite durch einen meist brüllenden Befehlston oder durch demonstratives Meiden. Kleiner Sprung, diese freiwillig. Und wie viele anderen seiner Nachbarn und Freunde war er voller Begeisterung als 18-Jähriger in den Krieg, der Erste Weltkrieg, gezogen und erlebte an der Westfront die Hölle auf Erden. Chlorgas hatte ihn fast getötet, aber zwei Kameraden hatten ihn bei Verdun aus dem Schützengraben gezogen, bevor die näher rückenden Franzosen ihm mit dem Bajonett den Rest hätten geben können. Als Kriegsinvalide kam der Hildesheimer Schlosser Heinrich Gnädig im Spätherbst 1917 zur Rekonvaleszenz in ein kleines Lazarett eines Dorfes bei Osnabrück. Aber seine Lunge war derart geschädigt, dass kaum noch Hoffnung bestand, dass er jemals wieder völlig gesund werden würde. Er galt fortan als Kriegsinvalide des Ersten Weltkriegs. Seine einstige Begeisterung hatte sich ins Gegenteil verkehrt. Die Schrecken des Krieges hatten ihn misstrauisch gegenüber Obrigkeiten aller Art werden lassen. Er begann, die Nachrichten so weit, wie es ihm möglich war, zu verfolgen und besorgte sich Bücher, begann zu lesen, denn das konnte er ohne größere Anstrengung bewältigen. Im Stahlwerk gab es auch ganz andere Stimmen, die damals von Republik, Revolution und Sozialismus sprachen. Wer hatte nun recht? Er fand sich im Dschungel der unterschiedlichen Meinungen nicht mehr zurecht. Vielmehr bewegten ihn Fragen, die sein persönliches Leben betrafen. Würde er je wieder arbeiten können? Wie sollte es weitergehen? Wovon sollte er leben? Würde sein Leben noch Sinn ergeben oder sollte er es einfach aufgeben? Er hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, aber dann kam eines Tages ein Engel zu ihm in den Bettensaal. Die junge Frau sprühte geradezu vor Leichtigkeit und Unbedarftheit und verbreitete bei den Bettlägerigen gute Laune. Vermehrtes Gelächter erfüllte den Saal. Auch Heinrich musste stets lachen, wenn Liesel ihre Kettensprüche von sich gab. Er konnte kaum erwarten, wenn das kecke Fräulein zum Dienst erschien. Ihm gefielen die Spontanität und die selbstbewusst wirkende, beinahe freche Art des Fräuleins, das keinen Unterschied machte, wenn es um die Fürsorge von der Invaliden ging. Sie behandelte alle gleich freundlich und trug niemandem etwas nach, pfiff auf gewisse Konventionen und gab auch schon mal kräftige Widerworte, wenn ihr etwas nicht passte. Heinrich las gerade vertieft in Bebels Buch »Die Frau und der Sozialismus«, als Liesel unvermittelt nach dem Buch griff und es mit einem ihn überraschenden Ruck an sich nahm. Sie sah auf die Seitenzahl, klappte das Buch zu, hob es mit beiden Händen empor und las den Titel des Buches laut vor. »Die Frau und der Sozialismus? Unser Herr Gnädig ist wohl ein kleiner Revolutionär, was?« Heinrich stockte der Atem, aber er brachte keinen Laut der Widerworte heraus. Seine Empörung blieb ihm beim Anblick des Fräuleins im Halse stecken. Das wiederum machte das kecke Fräulein etwas verlegen, weil sie sofort erkannte, wie übergriffig sie geworden war. Und es tat ihr umgehend leid, wie verlegen sie den Mann vor ihr vor all den anderen im Saal gemacht hatte und schob sogleich nach. Naja, endlich mal ein Herr, der versucht, uns Frauen zu verstehen.
Muss ja nicht gleich Revolution sein, nicht wahr, Herr Gnädig?
Sie lachte und gab ihm das Buch zurück. Seite 74, rief sie beim Weggehen ihm noch zu. Er schlug die Seite auf und sein Blick blieb minutenlang dort hängen, ohne dass er eigentlich las. Die Szene hing in seinem Kopf nach und er hoffte, dass nun nicht die anderen Invaliden ihn wie gebrandmarkt als einen Kommunisten ansahen. Auf die war man hier im Dorf und im Lazarett nämlich gar nicht gut zu sprechen. Darum hielt er sich sehr zurück.
Was schreibt denn der Bebel so über uns Frauen?
Liesel stand am nächsten Tag unverhofft an seinem Bett und schaute ihn neugierig an. Heinrich blickte sich kurz um. Zum Glück waren die beiden gerade unter sich.
Naja, eine ganze Menge. Der meint, dass die Männer nicht immer das bestimmende Geschlecht gewesen seien. Er glaubt, dass die patriarchische Gesellschaft erst später entstanden sei und vorher ein Mutterrecht bestanden habe.
Patriarchat, fiel ihm nun Liesel ins Wort. Nein, Patriarchat, das meint die Vorherrschaft des Mannes.
Ach so, warum sagt er das nicht gleich? Ich jedenfalls lasse mich von euch gern sowieso nichts sagen. Da könnt ihr noch so laut schreien. Mutterrecht hin oder her, Frauenrecht müsste es heißen.
Die Unbekümmertheit der Göre gefiel Heinrich und in den folgenden Tagen und Wochen kam es dann häufiger zu einem einerseits lustigen, aber stets auch ehrlichen Wortwechsel der beiden.